kommen wir zum dritten Teil. Und das ist das letzte Kapitel des Richterbuches, wo katastrophale Ereignisse beschrieben stehen. Um ein wenig über Hintergründe noch zu sagen, im Buch der Richter ist ein zunehmendes schlechter Umgang mit Frauen zu beobachten. Othniel heiratet Kalebs Tochter Ascha, nachdem er eine Heldentat verrichtet hatte. Das war in Auftrag seines Schwiegervaters Kaleb gewesen. Also er war bereit, man könnte sagen, sich auch als Held und Mann seine Frau, man könnte sagen, zu gewinnen. Simson, der spätere dann beschriebene Richter, geht mit Huren ins Bett. Diese Schandtat in Gibea ist die Vergewaltigung und Ermordung einer verheirateten Frau, nachdem sie eigentlich ihren Mann hätten missbrauchen wollen. Eine ganz grausame Geschichte. Schockierend, was da steht. Denn nochmals, zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wieder die beiden Deutungen. Gott wird verlassen und man wendet sich auch der Unzucht zu. Richter 19, Vers 1. Es geschah in jenen Tagen, ein König gab es damals nicht in Israel. Das ist eine typische Aussage. Ein König, der für Ordnung hätte sorgen können. Und ein ganzes System von Polizei oder Überwacher hätte aufrichten können. Es geschah also, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte. Der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Wir nochmal das anschauen, habe ich dann diesen Schandtag von Gibea zwischen Ehud und Shamgar geöffnet. Vielleicht in dieser 80 Jahre Ruhe, es könnte sogar noch früher gewesen sein. Warum? Weil wir später in der Geschichte sehen, dass die ordnende Instanz von Priestern ausgegangen ist und da war der Priester Pinhas, der Sohn des Eliezer, des Sohnes Aarons, hoher Priester, und hat Verordnung mit beigetragen. Und Pinhas lebte ja noch in der Zeit von Josua, und wenn das später geordnet werden müsste, dann müsste ja Pinhas ja was 200 oder 300 Jahre alt geworden sein, was man nicht erwarten kann. Es steht sonst keine Datierung bei dieser Geschichte, aber in dem Sinne kann man es hier am besten einordnen. Nochmals, um das deutlich zu machen, die Söhne Israels, Richter 20, Vers 27, befragten den Herrn, denn die Lade des Bundes Gottes war in jenen Tagen dort in Bethel, und Pinhas, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, stand vor ihr in jenen Tagen. Richter 19, Vers 2, und seine Nebenfrau war wütend auf ihn, und lief weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Nun, diese Aussage war wütend, kann man auch übersetzen oder kann auch bedeuten, dass sie die Hure gespielt hatte. Das ist eine masoretische Text, die das hingibt, also diese Wort Stamm in Hebräischen von zornig sein und die Hure aushangen, ist sehr nah zusammen und nur ein Buchstabe unterschiedlich, deswegen könnte beide sein. Aber die meisten übersetzen mit, dass sie wütend war, dass sie also einen Streit mit ihrem Mann gehabt hat und dann ihren Mann verlassen hatte und zurück zu ihrem eigenen Haus gegangen ist. Das ist der einzige Weg, weil eine alleinstehende Frau kommt sonst überhaupt nicht zurecht. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach also 4 Monate, um zu ihrem Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters, als sie dort in Bethlehem angekommen waren, eine längere Reise, von Ephraim nach Bethlehem, da waren sie ein paar Tage unterwegs gewesen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb 3 Tage bei ihm und übte Gastfreundschaft. Was im Gegenteil steht, wiederum hier, in Bethlehem, was ja zu Juda gehörte, wurde Gastfreundschaft geübt. In Benjamin, wo jetzt dann später diese Schandtat stattfand, wurde überhaupt keine Gastfreundschaft ausgeübt, außer von einer außenstehenden Person. Sie aßen und trunken und übernachteten dort und es geschah am 4. Tag, da machten sie sich früh am Morgen auf und er erhob sich, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot und danach könnt ihr gehen. Und am 5. Tag machte er sich früh auf, ich überspringe ein Stückchen, am Morgen, um fortzugehen, da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweilt, bis der Tag sich neigt. So aßen sie beide miteinander. Denn dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, und seine Nebenfrau und sein Knecht, weil er doch nicht sich darauf einlassen wollte. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag nimmt ab, es will Abend werden, übernachte doch. Aber der Mann wollte nicht übernachten, sondern erhob sich und zog fort. Das heißt, es war dann so nachmittags, dass er losgelaufen ist. Und das bedeutete, dass er nicht weit kommen konnte, auf jeden Fall gar nicht bis nach Hause. Und er kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem, und bei ihm war das Paar gesattelte Esel und seine Nebenfrau war bei ihm. Es wird alles ganz genau beschrieben. Sie waren bei Jebus und der Tag war sehr gesunken. Da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt, die Jebusiter, einkehren und darin übernachten. Also Jebus ist jetzt später Jerusalem gewesen. Damals war Jebus noch nicht Israelis, es waren die Jebusiter, dort und wohnten dort und wollten sie nicht hin, sondern in eine Nebenstadt, nämlich Gibea. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir wollen nicht in eine Stadt von Fremden, von den Jebusiter einkehren, die nicht von den Söhnen Israel sind, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. So zogen sie vorüber und gingen weiter, aber die Sonne ging ihnen unter, nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Und sie wandten sich dorthin, dass sie hineinkämen, um Gibea zu übernachten. Und es kam hinein, und er kam hinein und ließ sich auf dem Platz der Stadt nieder, da es niemanden gab, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hätte. Wieder gesagt, keine Gastfreundschaft in Gibea, bei den Benjaminiter. In Bethlehem, bei den Judäer, wohl. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit spät abends vom Feld. Der Mann war vom Gebirge Ephraim, da wo der Levit selbst auch herkam, und wohnte als Fremder in Gibea. Die Männer des Ortes aber waren Benjaminiter. Nochmals betont, sehr stark und sehr deutlich unterstrichen. Da sagte der alte Mann, Friede sei mit dir. Doch wenn es dir an etwas fehlt, lass mich für dich sorgen. Doch auf dem Platz übernachte nicht. So führte er ihn in sein Haus und mischte Futter für die Esel und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Als sie nun ihr Herz gute Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt ruchlose Männer. Das Wort, was dahinter steht, ist Söhne des Belial. Dieser Ausdruck finden wir an ein paar Stellen. Und diese Söhne des Belial kann bedeuten, dass sie rebellierten gegen ganz klare Vorgaben. 5. Mose 13, 14. Oder auch sich betrinken würden, 1. Samuel 1, 16, oder sich Unzucht und Zügellosigkeit schuldig machen wollten, wie hier. Sie trommelten gegen die Tür des Hauses und sagte zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. Das heißt, Geschlechtsgemeinschaft mit ihm haben. Mit dem Mann. Das ist eben widergöttliche Sexualität und Sodomie. Sodomie kann bedeuten Geschlechtsverkehr mit Tieren, kann aber auch lasterhafte sexuelle Praktiken, beispielsweise Analverkehr, Oralverkehr, Verkehr mit Gleichgeschlechtlichen, zeitweise auch Masturbation oder Reiterstellung einnehmen, bedeuten. Nun, das sind Dinge, die unter diesem groben Begriff Sodomie zu fassen sind. Das hatte ja in Sodom stattgefunden, schon viel früher in 1. Mose 19, ab Vers 4 beschrieben, wo Lot und die Engel in Sodom sich begegneten. Und die Engel als normale Männer erschienen. Noch hatten sie, heißt es dort, sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt Sodom, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Genau diese gleiche Aussage, dass wir diese Männer erkennen. Nun, an dieser Stelle haben die Engel eingegriffen und die Männer vor der Tür verblendet. Es kam nicht zu einem Tat. Aber hier leider wohl. Richter 19, Vers 22, da ging der Mann, der Herr des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch, meine Brüder, tut doch nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Ich habe das überschrieben mit Gastfreundschaft über alles. Weil er sagt zu denen, siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist, seine Nebenfrau, sie will ich euch herausbringen. Nun, beide war ein sündhafter Vorschlag. Aber man merkt, wie sehr der Mann bedrängt ist unter diese Boshaftigkeit, diese Meute, die vor seiner Tür steht und bald einbrechen kann, diese Tür einschlagen und dann hausen kann, wie sie wollen. Ihnen tut Gewalt an. Seine eigene Tochter, diese Nebenfrau, die immerhin verheiratet war und überhaupt keinen anderen Mann, darüber hat er gar keine Gewalt gehabt. Und macht es ihnen, was gut ist in euren Augen. Aber an diesem Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. Nun, da sehen wir, wie hoch diese Gastfreundschaft in dieser Zeit geordnet werden muss. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann, der Levit, seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Man fragt sich überhaupt, wieso der Levit eine Nebenfrau hat. Das alleine schon ist etwas bedenklich. Es war zwar möglich, aber ganz in Ordnung war es nicht. Nebenfrau hat aber im Allgemeinen damals gar keine Rechte gehabt. In der Ehe auch keine Erbrechte, was die Nachkommen angeht. Eine Nebenfrau wurde meistens nur genommen aus sexuellen Vergnügen. Nun, das nebenbei. Das heißt, es war vieles nicht in Ordnung in dieser Geschichte. Nicht, dass wir hier die Guten und dort die Bösen haben. Es war alles etwas von einem boshaftes Sauerteig durchsäuert. Und sie erkannten sie, eben diese Nebenfrau, und trieben ihren Mutwillen mit ihr. Das heißt, sie schlugen, sie vergewaltigten, sie machten wirklich ganz schlimme Sachen. Die ganze Nacht hindurch, bis an den Morgen. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Wo war der Mann? Warum tut ihr nicht auf? Warum erwartet ihr nicht? Es ist alles mit irgendwie ein Grauen überzogen, diese ganze Geschichte. Also immer wenn ich an diese Geschichte komme, dann denke ich, oh nee, Herr, am liebsten überspringen. Also wie kann das überhaupt im Wort Gottes stehen? Aber es steht da. Also müssen wir auch irgendwie damit umgehen und uns fragen, was ist dann die Bedeutung? Widergöttliche Sexualität führt zu Zerstörung. Zerstörung, buchstäblich in diesem Fall, der Frau kaputt und stirbt nachher. Nun, das ist schändlich. Die schändliche Unzucht, die schändliche Sexualität wird immer mehr auch hier unter uns gelebt, zur Schau gestellt.
Ja, sogar, ups, mein, danke, sogar gefördert, kann man sagen. Polizeilich geschützt, könnte man auch noch sagen. Denn ich fand einen Artikel und in Idea über den Christopher Street Day in Berlin am 23.07.2022. Da, das ist nur eins von diesen Bildern, das war, wie Leute dort herumliefen. Aber vielleicht nur. Der Journalist schrieb dann Folgendes dazu. Entblößte Genitalien, verstörende Fetischbekleidung und Geschlechtsverkehr in aller Öffentlichkeit. Die Polizei griff nicht ein. Wo wir ja wissen, dass, ich weiß nicht warum, aber es ist ja so, dass Familien mit Kindern da waren und alles Mögliche da waren, die Leute jeden Alters und so weiter. Der Mann meint dazu, diese anrührende Geschichte dieses Christopher Street Days und sämtliche Diskriminierungsgeschichten, könnte man sagen, Narrative, sind nur das Vehikel. Also die werden nur benutzt, um sexuelle Perversion in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und vor aller Augen zu inszenieren. Was soll die Staatsdoktrin, was soll die zur Staatsdoktrin erhobene Huldigung dieser vielfältigen Liebesweisen? Fragt er. Was soll das? Denn es wird ja tatsächlich in unserer Gesellschaft gefördert. Homosexualität, auch die Kirchen sind damit beschäftigt, das wissen wir ja. Es hieß dann in diesem Artikel, die wahren Inhalte dieser Regenbogenkultur wären folgende. Erst nochmal, die Augenzeugenberichte haben es über die Szeneportale hinaus kaum in die Medien geschafft. Also es wurde öffentlich mal ein bisschen gesagt, aber da wurde überhaupt kein Theater draus gemacht. Oder Empörung aufgetreten in den öffentlichen Medien. Eine öffentliche Debatte über die nackten Männer mit Hundemaske und Schnuller im Mund, die auf dieser Parade öffentlich Sex haben, findet bis dato nicht statt. Die Regenbogenfahne im Penny und im Bundestag ist eben kein Zeichen für Vielfalt und Toleranz, sondern im Kern ein Symbol für Männersex, so sagt es der Journalist. Ich fand ein anderes Zitat und ich habe es einfach dazu geschrieben, das war jetzt nicht in diesem Artikel, aber ich fand es für diese Situation eigentlich sehr passend. Da hieß es, der Feind der Wahrheit braucht den haltlosen Menschen, denn der Haltlose ist zu beherrschen. Es war ein Artikel in der Zeitung Faktum, und die ich übrigens, eine kleine Werbung, sehr, sehr empfehlen kann, weil es sind sehr gute und ganz klare, deutliche Artikel drin. Natürlich, wie ich schon sagte, kommen diese Dinge auch in die Kirchen. Da gab es jetzt vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, Michael, ein Kongress mit Michael Diener, also der ehemalige Präses der des Evangelisch-Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Dieser Kongress hieß Coming In. Und es ging um Homosexualität, es ging darum, dass man die Homosexuellen einlädt, dass man eine Vernetzung, dass eine Vernetzung stattfindet und dass es sogar so weit gehen kann, dass sie in der Gemeinde Dienst tun können. Und der Michael Diener sagte dann auf diesem Kongress, er habe als Wackrapiertist konservativer Prägung früher in einer geschlossenen Gesinnungsblase gelebt und Homosexualität als Sünde bezeichnet. Das war früher. Ja. Heute schäme er sich für diese Haltung. Es tue ihm von Herzen leid. Also er hat sich da in aller Öffentlichkeit entschuldigt für das, was er früher mal gedacht hat. Und er meinte, er wäre nicht so gnädig gewesen wie Gott. Gott wäre viel gnädiger. Nun, dass diese Debatte über Homosexualität oder überhaupt, dass das so stark aufkommt, wissen wir, ist nur der erste Schritt von dem, was sich hier bei uns sexuell alles entwickelt. Und es gibt ja so einen Spruch, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Und so könnte man sagen, gehen wir inzwischen immer weiter. Und da kommen wir nämlich genau auf das Thema Gender. Denn da geht es jetzt nicht mehr nur um Homosexualität, sondern hier geht es ja, dass die Geschlechter überhaupt nicht mehr als ein Geschlecht oder zwei Geschlechter definiert werden, sondern dass man ja wählen kann. Dies hier ist übrigens eine Einladung zur Sonntagsschule in Island. Das hat uns der Jean zugeschickt. Ich fand das also, sieht sehr bunt, sehr lustig aus, ja. Aber wir wissen, was dahinter steckt. Und das ist praktisch der nächste Schritt. Also es fing an mit Homosexualität, lesbisch und so weiter. Und jetzt geht es in die Genderpolitik. Ja, ja. Ich meine, das seht ihr. Martin weist dann nochmal hin, dass die Frau oder der Mann oder was einen Bart hat. Ja, aber das, ich denke, dass ihr das da auch Augen habt und das seht. Dieses Gender-Thema wurde ja sogar, dafür wurde ein ganzer Tag geopfert auf der Klimakonferenz, jetzt vor kurzem in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Dann fragt man sich, was hat jetzt Gender zu tun mit Klima? Und da stand also dieses COP, bedeutet übrigens Konferenz, für Partys oder auf Partys oder Konferenz, praktisch für Verträge, für Vertragspartner, die sich dort treffen. Und dann stand in der Beschreibung, der Tag wird Licht in die Rolle der Frau bringen und in ihre Anpassung an die Klimaveränderung. Was da genau mit gemeint ist, stand da nicht. Die Rolle der Frau im Umgang mit allen Aspekten der Herausforderung der Klimaveränderung ist zentral, hieß es da. Nun kann man sich fragen, was ist denn da wohl mit gemeint? Welche Aufgabe hat dann jetzt die Frau, was Klima angeht? Wir haben gestern Abend schon kurz angeführt, ein bestimmtes Zitat, nämlich von dieser Lehrerin, die da zwei Bücher geschrieben hat, gegen Kinderkriegen und sagte, das wäre gut für die Umwelt, weniger Kinder. Und so gab es dann auch im ARD eine Dokumentation unter dem Motto, besser leben ohne Kinder. Also ihr Frauen, ihr wisst Bescheid, ihr könnt was fürs Klima tun. Das ist sehr zentral. Wir brauchen weniger Menschen. Nun, da fand ich auch einen sehr guten Kommentar dazu. Da hieß es, gerade im Kinderhass, denn das könnte man jetzt schon so nennen, offenbart sich der Hass auf das Leben. Der Hass auf den Gottes ebenbildlich geschaffenen Menschen. Weiter wurde da kommentiert, steter Propagandatropfen höhlt den klaren Verstand und nährt den Selbsthass der Menschen, die ihresgleichen bald als Schädlinge der Erde sehen, derentwegen das Klima leidet. Das ist eins, keine Kinder. Und wenn man nun aber doch schwanger ist, was soll man dann jetzt machen? Natürlich abtreiben. Abtreibung soll legalisiert werden. Wir müssen das Klima retten.
Ja, ich war vor einiger Zeit in Holland unterwegs und da war ein Programm, auch wie das problematisch ist, dass Frauen klimaunfreundlich sind. Warum? Weil festgestellt ist statistisch, dass die Frauen die Temperatur im Haus um ein Grad höher haben wollen als die Männer. Also, das ist statistisch wohl festgelegt. Deswegen sind Frauen viel klimaschädlicher als Männer. Ihr könnt darüber reden, was ihr wollt, aber es ist einfach statistisch festgelegt. Also. Weiter zu dieser Geschichte, der Tod der Nebenfrau. Und ihr Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen. Aber niemand antwortete. Da nahm er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Wie kalt das beschrieben steht. Ja, es ist einfach rein faktisch. Also, aber natürlich ist der Mann über das zutiefst erschüttert und nun will er das auch kundgeben. Und als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau, die Leiche also, und zerlegte sie Glied für Glied in 12 Stücke und schickte sie ins ganze Gebiet Israels, das heißt in den 12 Stämmen Israels, das heißt auch zu Benjamin. Dass wir das beachten. Er wollte Benjamin nicht ausschließen, er wollte nur diese Tat in diesen Ort, diesen Teil von Benjamin an den Pranger stellen. Und es geschah, jeder, der es sah, sagte, so etwas wie das hier ist nicht geschehen, noch wurde es gesehen seit dem Tag, da die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausgezogen sind, bis zu diesem Tag. Richtet euer Herz darauf, beratet und redet. Er wollte schockieren. Es war ja auch schockierend gewesen. Und manchmal ist es angebracht, zum schockierenden Punkt zu kommen. Man könnte sagen, dass, was ich schon beschrieben habe, die ganze Situation, dieses sexuelle Klima, so total versaut war. Und dass schändliche Sexualität in vielen Formen stattfand. Aber das hier war die Spitze. Und manchmal braucht es solche Dinge, sodass wir dann zur Besinnung kommen. Auch vielleicht über ein Stück weit Weg, den wir schon selbst gegangen sind. Und das ist etwas, was ja uns auch steht. Und darum ist es so schlimm, wie es Elke gerade vorgetragen hat, dass diese Sache, wie es da in Berlin stattgefunden hat, nicht zu diesem schändlichen Aufruf und Aufbruch gekommen ist. Das kann wohl nicht wahr sein. Das können wir doch nicht weiter erlauben. Leider macht man das nicht mehr. Denn offensichtlich ist es von oben Hand gewollt, dass diese Sache so weitergeführt wird. Widergöttliche Sexualität ist eine zerstörerische und grausame Sünde und muss gerichtet werden. So das Wort Gottes. Nur ein kleiner Ausflug dazu. Natürlich steht sexuelle Sünde unter den Geboten Gottes. Die Gebote werden leicht ausgehebelt und man relativiert sie. Dieses Relativieren ist im Buddhismus einfach Normalfall. Warum? Weil es da zwar ein Gebot gibt, auch ihr sollt nicht Ehe brechen, ein Gebot im Buddhismus, aber weil die Gesetze keinen Gesetzgeber haben, wie in der Bibel, Gott, der die Gebote gegeben hat, relativieren sie alles. So sagt der Dalai Lama zum Beispiel, belügen sie niemals irgendjemanden, es sei denn, sie können anderen durch Lügen sehr viel helfen. So sieht man das Gebot, ihr sollt nicht lügen, das ist ein Gebot im Buddhismus, aber man kann es relativieren auf irgendwelche Gründe, die in einem selbst liegen. Und so kann man alle Gebote aushebeln. Und das wird in diese Form des Buddhismus, worin der Dalai Lama lebt, sogenannte Vajrayana oder Tantrayana, auch gemacht. Gerade was die Sexualität angeht. Eigentlich ist der Dalai Lama zum Beispiel Mönch. Aber was die rituale Praxis des Tantra-Buddhismus angeht, muss er zumindest mit 10 Jungfrauen das heißt ritueller Geschlechtsverkehr gehabt haben. Nun, das sagt man nicht, aber das steht in den Geboten dieser Richtung geschrieben. Das ist natürlich äußerst geheim. Hier sehen wir so eine Figur, der Lama dahinter, da ist diese Figur in innigste Umarmung, das ist eine sexuelle tantrische Praxis, wodurch man dann Erleuchtung erlangt. Mann. Die Frauen werden dazu gebraucht. Nun, in diese tantrische Richtungen ist es so, dass eine Beidseitigkeit stattfindet. Das heißt, es gibt einen männlichen und einen weiblichen Teil, Yap und Yum. Diesen männlichen Teil wird wohl durch ein Vajra oder eine Art Donnerkeil, diesen linken Teil da, zum Ausdruck gebracht und den weiblichen Teil durch eine Glocke. Das sind tantrische Ritualinstrumente, die von tibetischem Buddhismus gebraucht werden. Das ist ein fester Bestandteil religiöser Zeremonien im tibetischen Buddhismus. Schauen wir mal, diese Unterscheidung, diesen Bell ist links ausgerichtet, die Vajra rechts. Bell ist weiblich, die Vajra männlich. Diese weiblich linke Seite bezieht sich auf Weisheit und die rechte männliche Seite auf Methode. Das ist alles spirituell gedeutet. Nun ist es wichtig, dass man beide verwendet. Ich habe hier meine Meditationen, da kann man so ein bisschen sehen, da links unten auch so eine weibliche Buddha-Gestalt stehen auf meinem Altar. Und das ist eine weibliche Buddha-Statue. Nackt, mit einem Muschel voller Blut, als Totenköpfe umgehängt, ein Messer, allerhand der Dinge und da Wesen, die unter ihren Füßen sind und so weiter. Das ist ein riesen Ding mit viel, viel Symbolik. Diese Vajra Yogini hat das Praxis in sich, dass sie sich selbst zerstört. Das heißt, in ihrer Praxis, alles spirituell natürlich, haut sie sich selbst den Kopf ab. Das ist natürlich sehr spirituell. Nun, das sind die Einsätze spiritueller Art. Das ist ja eine Sache, die dann natürlich nur gedacht oder visualisiert wird, wodurch man dann die Erleuchtung erlange. Crazy Wisdom nennt man diese weibliche Weisheitsausrichtung. Ein Tibeter namens Trungpa hat das auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Die Crazy Wisdom sei ein unschuldiger Zustand des Geistes, der die Qualität von der Frische und Klarheit des frühen Morgens hat. Von diesem Standpunkt aus gibt diese spirituelle Praxis keine bequeme Antworten, sondern gebraucht schmerzvolle Emotionen, grausame Schandtaten, in Klammern dazu, als herausfordernde Gelegenheit für neue spirituelle Entwicklungen. Entdeckungen. Genau. Das alles seien leer. Das heißt, frei von eigenständiger Existenz. Natürlich, wenn man den Kopf abhaut, wird man leer. Und die Leere mit 2e ist das Ziel. Verstehen wir, hier werden Dinge ja jetzt sogar in diese Beschreibungen konkret beschrieben, wie selbstzerstörerisch das alles ist. Ein Symbolbild. Warum zeige ich das? Natürlich sollen Buddhisten keine Gewalt ausüben. Wenn ich einen kleinen Mönch habe, als sonst so ein Spielmaschinengewehr in der Hand. Wieso? Er soll doch lieb meditieren. Warum versteckt diese Aggression? In Klammern, auch das alles geheim und verborgen? In den Klöstern geht es grausam zu. Diese kleinen Jungen werden sexuell missbraucht von den älteren Mönchen. Da kommen mehrere, und das ist alles geheim, Arztgeheimnis. Mönche mit Geschlechtskrankheiten, kleinen, bist du nun größer? Wieso? Das dürfen sie doch gar nicht. Aber jawohl, sie machen es. Dass die Kleine hier in dem Sinne Aggression entwickelt, ist kein Wunder. Erkennen wir es. Diese Trungpa, den ich schon zitiert habe, hier ganz blitz zum Ausdruck bringend, war so ein crazy wisdom Mann, also ein avant terrible des Buddhismus, und hat das Buch geschrieben, Crazy Wisdom. Nun, er sollte als Lama, und ein Lama ist ein Lehrmeister im tibetischen Buddhismus, meistens sind die inkarniert aus folgenden vorherigen Leben und sind deswegen schon als Lehrmeister auf den Thron gestellt, von Geburt oder von Kindheit an. Und so ein Lama war der Trungpa auch. Und hat dann seine Position, als er dann zum Westen nach Amerika kam, gebraucht und hat die Mädchen, die westlichen Mädchen in sein Bett geholt. Und gesagt, wir machen Tantra-Sex miteinander. Hat das Leben damit gefüllt. Crazy Wisdom ist das alles. Es ist alles schockierend. Alles geheim. Aber es geschehen vielmehr Dinge, die nicht bekannt sind. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Nun, lassen wir uns schockieren. Ich sage diese Dinge jetzt hier in diesem Kontext, weil die Schrift an der Stelle mit diesem Mord, diesem Schandtat in Gibeah uns auch schockieren will. Und an manche Teilen will der Herr uns schockieren, sodass wir dadurch inwendig aufgewühlt zu einer echten Umkehr kommen. Nun, das ist damals auch gar nicht so leicht gewesen. Verfolgen wir diese Geschichte weiter. Richter 20, Abvers 1. Und alle Söhne Israel zogen aus und die Gemeinde, die von Dan bis Beersheba, Beersheba ist ganz im Süden, dann ganz im Norden, dazu das Land Gilead, versammelte sich wie ein Mann vor dem Herrn nach Mizpah. Da, wo damals die Bundeslade stand. Die Oberhäupter des ganzen Volkes traten zusammen, alle Stämme Israels, zur Versammlung des Volkes Gottes, 400.000 Mann zu Fuß, die das Schwert zogen. Eine ganz große Versammlung. Wie ein Mann. Diesen Schandtat hat ihnen schockiert und bewirkte eine Einigung. Das kann es auch bewirken. Und sagen, so nicht. Und manchmal haben wir solche Begegnungen oder Erfahrungen, wo wir sagen, so nicht. Und können uns auch zusammentun und sagen, wir stärken uns, weil so geht es nicht weiter. Und die Söhne Benjamin hörten, dass die Söhne Israel nach Mizpah hinaufgezogen waren. In Klammern, sie aber waren nicht gekommen, obwohl sie genau die gleiche Botschaft mitbekommen hatten. Dass die von Gibea nicht kamen, war klar. Aber die hat es ja getan. Aber die anderen hätten ja kommen können. Und die Söhne Israel sagten, redet doch. wie ist diese Übeltat geschehen? Da antwortete der levitische Mann, der Mann der ermordeten Frau, und sagte: Ich war nach Gibea gekommen, das zu Benjamin gehört, ich und meine Nebenfrau, um dort zu übernachten. Da erhoben sich die Bürger von Gibea gegen mich und umringten meinetwegen nachts das Haus. Mich gedachten sie umzubringen und meiner Nebenfrau taten sie Gewalt an, so dass sie starb. Da ergriff ich meine Nebenfrau, zerlegte sie in Stücke und schickte sie in das ganze Gebiet des Erbteil Israels, denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat begangen in Israel. Siehe, nun seid ihr alle zusammen Söhne Israel, so bildet euch hier eine Meinung und schafft Rat. Deswegen sagt mir diese Geschichte auch, dass es manchmal auch dazu gehört, manches Schändliches beim Namen zu nennen, um sich darüber zu beraten, wie stellen wir uns hier gemeinsam auf, dass wir diese Sache nicht mitmachen. Aber leider geschieht solches immer weniger, auch unter den Christen. Da sind die Grüppchen immer kleiner. Und da wird man als Außenseite betrachtet, wenn man noch aufsteht und sagt, das ist Unrecht. Und das kann auch auf anderen Gebieten sein, nicht nur im sexuellen Gebiet. Aber hier heißt es, sie kamen zusammen und sie schafften sich Rat. Da stand das ganze Volk auf wie ein Mann und sagte, wir wollen nicht gehen. Jeder in sein Zelt und nicht vom Weg abbiegen, jeder in sein Haus, sondern dies ist die Sache, die wir jetzt an Gibea tun wollen. Wir kommen über es nach dem Los. Wir nehmen je 10 Männer von 100 aus allen Stämmen Israels und 100 von 1000 und 1000 von 10.000, dass sie Wegzehrung für das Volk holen, um bei ihrer Ankunft an Gibea Benjamin der ganzen Schandtat entsprechend zu handeln, die es in Israel begangen hat. In Israel. In Israel, das selbst des Volkes war zu Schanden gekommen. Ihre Einheit als Volkes stand auf dem Spiel. Da musste das Böse, dieses Krebsgeschwür, herausgeschnitten werden. Es musste diese Tat gerichtet werden. Und alle Männer von Israel versammelten sich gegen die Stadt, wie ein Mann verbündet. Und die Stämme Israels sandten Männer in den ganzen Stamm Benjamin und diesen sagen, was ist das für eine Untat, die unter euch geschehen ist? So gebt jetzt die Männer heraus, die Söhne der Ruchlosigkeit, die Söhne Belials, die in Gibea sind, dass wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Aber die Söhne Benjamin wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, die Söhne Israel, hören. Da entnimmt man, dass offensichtlich die Benjaminiter in diese sexuelle Schändlichkeit weiter vorausgerückt ist als alle anderen Stämmen. Offensichtlich war das der Fall. Oder sie haben sich einfach hinter ihre Brüder gestellt und gesagt, ach, so schlimm ist es nicht, wie auch immer. Sie wollten nicht hören. Die Söhne Benjamin versammelten sich aus den Städten nach Gibea, um zum Kampf mit den Söhnen Israel auszuziehen. Und an jenem Tag wurden die Söhne Benjamin aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen. 400.000 hier, 26.000 Benjaminiter ihnen gegenüber. Abgesehen von den Bewohnern von Gibea, auch sie wurden gemustert, 700 auserlesene Männer. Sie wurden getrennt erwähnt. Das heißt, wir haben es mit 26.700 Benjaminiter zu tun. Unter diesem ganzen Kriegsvolk waren 700 auserlesene Männer, die Linkshänder waren. Wieder erwähnt. Hä? Entschuldigung, Richter 20, ja, 20. Linkshänder, wieder wird es erwähnt. Also, das musste extra gesagt werden. Warum dann? Geistlich nochmals gesagt, habe ich eine Deutung gegeben, aber vielleicht auch in der Kampfführung war es sowas unerwartet, dass sie kamen, wenn man so ein bisschen Schleuder kommt, ja, ich bin Rechtshänder oder so, aber dann geht man so vor, die Schleuder holt mich von hinten und man erwartet von der ganzen Seite von links gar nichts. Man schaut immer andersrum. Und die konnten offensichtlich so gut zielen, dass sie tatsächlich sehr erfolgreich in der Kampfführung waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein aufs Haar genau und verfehlten ihr Ziel nie. Es war auch ein bekanntes Fußballspiel, ein Holländer in Bayern München. Also jetzt nebenbei. Der hatte Tore auf ganz genau geschossen mit links, das ist unglaublich. Und die Männer von Israel wurden gemustert, abgesehen von Benjamin, mit 400 Mann, die das Schwert zogen. Diese alle waren Kriegsmänner. Und sie machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott. Und die Söhne Israel sagten, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf gegen Söhne Benjamin? Und der Herr sprach, Juda zuerst. Juda zuerst. Wiederum, Juda gegen Benjamin. Die Söhne Israel machten sich am Morgen auf und lagen sich gegen Gibea. Und die Männer von Israel zogen aus zum Kampf mit Benjamin und die Männer von Israel ordneten sich zum Schlacht gegen sie zu Gibea. Die Söhne Benjamin zogen aus Gibea heraus und sie streckten unter Israel an jenem Tag 22.000 Mann zu Boden. Unglaublich. Nun, sie fassten Mut nach diesem ersten Tag und wollten dann den zweiten Tag weitergehen. Sie befragten sogar Gott, sie weinten und so weiter. Und da sagte Gott, zieh gegen ihn hinauf. Zweiter Kampftag, da war es weiter so. Die Benjaminiter, sie waren stark. Im Kampf unglaublich. Und wenn man unter den Homosexuellen schaut, da sind Bodybuilder dabei. Sind nicht alles solche, was war Lucis, die man so sich vorstellt. Nein, also pass auf, sind starke Männer dabei. Nochmals 18.000 Mann, das heißt ein Zehntel, 40.000 von den 400.000 kamen erstmal an der Seite Israels um. Da war noch kein Benjaminiter erlegt. Wie kann Gott das zulassen? Frage über Frage. Vielleicht in Klammern, weil das ganze Volk in diese sexuelle Sünde schon ein Stück weit des Weges war. Gott lässt nicht umkommen, schuldlos. Aber vielleicht, es steht nicht da, aber wir wundern uns. Widergöttliche Sexualität führt indirekt zu Selbstzerstörung. 2. Petrus 2 ist die Rede davon, dass Lot von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Tag für Tag wurde seine gerechte Seele gequält durch das, was er sah und hörte, durch die gesetzlosen Werke, die er in Sodom wahrnahm. Also ist es nicht schlecht, diesen Qual. Oder und wir hier in dieser Gesellschaft auch, was Moral angeht, dass wir darunter leiden. Es geht um dahingegebene Menschen, die laut Römer 1 dahingegeben sind in sexuellen Verirrungen. Und da heißt es, dass sie ihren gebührenden Lohn der Verirrung an sich selbst empfunden. In einem verworfenen Sinn üben sie Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Streit, List, Tücke. Sie sind Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, den Eltern Ungehorsame. Das ist alles die Folge von dem dahingegeben sein. 1. Petrus 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdliche, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Diese Geist, diese fleischige Begierden streiten gegen die Seele. Die machen uns auch inwendig kaputt. Darum flieht die Unzucht. 1. Korinther 6, Vers 18. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Geht also tiefer. Können laut diesem Vers nicht sagen, dass alle Sünden gleich tief gehen. Die Sünde des Unzuchts geht tiefer als die anderen. Sie befragten dann weiterhin Gott. Und nun war es so, dass sie sogar Opfer brachten, Heilsopfer vor dem Herrn. Und sie waren vor der Lade Gottes, fragten das. Und das lesen wir, Vers 28, dass Pinhas dabei war, was ich schon vorher zitiert habe. Und nun sprach der Herr, zieh hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Und da legte Israel einen Hinterhalt rings um Gibea. Und da zogen sie wieder hinab. Ich fasse das etwas kurz. Aber da haben sie diesen Hinterhalt getan. Sie haben dann die Gibeoniter oder diese Benjaminiter von der Stadt weggezogen, gelockt. Und der Hinterhalt kam, es sah eher so aus, wie wenn sie wieder gewinnen würden, von hinten heran. Es war ein schwerer Kampf an dem Tag. Aber die Benjaminiter, Vers 34, zweiter Teil, erkannten nicht, dass das Unglück sie erreicht hatte. Sie erkannten es nicht. Sie meinten nun, ewig stark bleiben zu können. Aber irgendwann muss es gebrochen sein und wird es sein. Und so schlugen dann diese ganze Volk 25.100 Männer zu Boden von Benjamin. Das heißt, und das lesen wir dann an weiteren Stellen, dass 600 Männer der Benjaminiter flohen. Diesen hohen Fels, Berg Rimmon, und dort sein Felsenburg, könnte man sagen, kann sich das heute noch anschauen, haben sich da verborgen. Und dort war es so, dass diese übrig blieben. Und die Israeliten, die sich dann nach diesem Sieg zusammengesetzt haben und den Sieg doch behalten haben und das Gericht an den Benjaminiter vollzogen hatten, weinten, weil sie doch Mitleid hatten, dass ein Stamm unter den Israeliten nun kaputt droht zu gehen. Sie hatten nämlich nicht nur an den Männern, sondern an den Städten. Das heißt, an den Frauen, den Tieren, an alles den Bann vollzogen. Es war niemand und nichts mehr über. So rotteten sie diesen bösen Tat aus Benjamin aus. So verbunden ist ein böse Tat mit dem ganzen Volk. In unseren Augen nicht nachvollziehbar. Aber sie haben dann diese 600 Leuten Raum gegeben. Haben sie wieder Frauen gegeben, sodass diesen Stamm der Benjaminiter nicht umkam. Und letztendlich war Saul ein Benjaminiter und ist aus diesen 600 Männern also hervorgegangen. Auch Paulus war ein Benjaminiter. Der Stamm ist existiert geblieben, aber das Gericht wurde an ihnen vollzogen. Zerstörung wurde ausgeübt. Das Gericht war zwar grausam, aber es bewirkte eine Reinigung innerhalb des Volkes Gottes, des Volkes Israel, eine Heilung an dem Selbst, der eigenen Bedeutung des Volkes Israel. Eine unglaubliche Geschichte. Nun, noch 2 Minuten und das Essen fängt an. Amen.